Wenn Sie oder ihr ein wenig Fantasie habt, dann verlasst jetzt mal in Gedanken natürlich nur diesen Gemeindesaal und macht euch auf den Weg Richtung Südeuropa, ziemlich östlich, Griechenland. Und dann über Griechenland noch weg bis zu einer Reihe von Inseln, die unmittelbar vor der Türkei, also vor dem türkischen Festland liegen. Haben Sie es? Also er ist zum Beispiel ganz oben im Norden Lesbos. Das ist eine Insel, die wir noch aus den Nachrichten kennen, weil vor einigen Jahren, das liegt eine Zeit zurück, dort unglaublich viele Flüchtlinge ankamen und eine Frau hier aus Grundschöttl, aus Wetter, eine Missionarin, Dorothee Thiele, hat dort gearbeitet und für das äußere und innere Wohl dieser Männer und Frauen und auch Kinder gesorgt. Und wenn Sie dann weitergehen, manchmal haben Sie die türkische Küste unmittelbar vor sich, ich bin mal in dieser Gegend gewesen, dann kommen Sie weiter, ganz unten liegt Rhodos und etwas davor die Insel Patmos. Um die geht es jetzt. Das heißt nicht um die Insel, sondern um den Mann, der auf dieser Insel lebte. Patmos ist nicht sehr groß, sehr zerrissen wie diese Inseln alle mit einigen Felsen und Höhen. Und vermutlich war Patmos im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus eine römische Strafkolonie. Das heißt also Kriminelle, aber auch Leute, die dem römischen Staat nicht passten, dem römischen Imperium, die wurden also dorthin verbannt und kamen von der Insel nicht mehr runter. Und vermutlich war das bei Johannes, der diesen Text geschrieben hat, den die Anne vorhin gelesen hat, bei dem Johannes auch nicht anders. Der war verbannt auf dieser Insel und an einem Sonntagmorgen, er schreibt, am Tag des Herrn erlebte er dort etwas ganz Besonderes, vermutlich unmittelbar dort am Seeufer. Ich weiß nicht, ob Sie so ein Typ sind wie ich. Ich liebe die Küste. Also Berge auch schön, aber hat mich nie angezogen. Also wir mit unserer Familie sind immer Richtung Norden. Nordseeküste, Ostseeküste, Schweden eine ganze Zeit, England. Und ich habe mindestens, ja ich glaube fast 30 Jahre meines Lebens, immer die ersten Tage in einer persönlichen Klausur, ich war sehr froh, dass meine Frau Verständnis dafür hatte, also in einer persönlichen Klausur an der Küste verbracht. 4, 5, 6 Tage. Am Anfang einige Jahre an der niederländischen Küste, nachher oben an der Ostseeküste. Und wenn ich am Strand bin und auf das Meer sehe, bis zu diesem weiten Horizont ganz in der Ferne, dann kann ich unglaublich gut meditieren. Also nachdenken über mein Leben, über das, was gewesen ist, über das, was jetzt ist. Und ich kann, das ist heute noch so draußen, am besten beten. Am liebsten, wenn ich alleine irgendwo bin. Und wenn Sie im Januar an der niederländischen Küste sind, da wo sich im Sommer ganz NRW rumtreibt, da sind Sie im Januar völlig alleine. So war das wenigstens damals. Johannes an der Küste. Offenbarung Kapitel 1. Sonntagmorgen. Die Bibel Ausleger sind sich nicht ganz einig, welcher Johannes das ist. Also es gibt eine ganze Reihe Leute, die sagen, das war nicht der Apostel des Johannes. Für mich, und ich bin überzeugt, nicht nur für mich, sondern für viele, ist es der Apostel Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. In der ganz frühen Kirchengeschichte, in der alten Kirche, war man schon überzeugt davon, dass das dieser Johannes gewesen sein muss. Ich weiß nicht, wie gut Sie ihn kennen. Den Apostel Johannes. Stellen Sie sich ihn mal vor, dort an der Küste. Wenn der über sein Leben dachte, dann fiel ihm mit Sicherheit alles Mögliche ein. Das lag weit zurück, aber etwa 3 Jahre hatte er ausschließlich mit Jesus verbracht. Und angefangen hatte er es, als er mit seinem Bruder Jakobus und außerdem noch ganz in der Nähe Andreas und Petrus mit ihren Netzen beschäftigt war. Plötzlich kam dieser Rabbi aus Nazareth und hat gesagt, folge mir nach. Und es wird gar nicht genau gesagt, weshalb diese vier Männer sich unmittelbar auf den Weg machten, steht im Neuen Testament, um Jesus nachzufolgen. Dann haben sie alles das, was Sie und ich vielleicht über Jesus kennen, aus erster Hand miterlebt. Die Menschen, die zusammenkamen, die Menschen, die geheilt wurden. Wir lesen das heute manchmal ja fast gelangweilt, weil wir ja genau wissen, wie es weitergeht. Wie lange kennen Sie die Bibel? Manche von uns schon ganz lange. Das reißt uns gar nicht mehr vom Stuhl. Aber das war ja damals unglaublich, was dieser Jesus tat. Und manchmal kamen Tausende von Menschen zusammen und sie wollten gar nicht nach Hause gehen, um Jesus zu hören und um ihn zu sehen. Das alles hatte der Johannes erlebt. Ich vermute, auch für den Johannes war eindrücklich, als Jesus ihn und Petrus und seinen Bruder Jakobus einmal mitnahm auf einen Berg. Man kann das kaum beschreiben, aber die Evangelien versuchen das. Plötzlich konnten sie so einen Blick in die jenseitige Welt werfen. Also da erschien Jesus und mit ihm zwei Männer aus dem Alten Testament, Mose und Elia. Sie leuchteten wie die Sonne und die Jünger erlebten das mit und haben das nie wieder vergessen, haben das festgehalten. Dieser Johannes war auch dabei, als Jesus gefangen genommen wurde und als er im Garten Gethsemane war und kämpfte, weil er Angst hatte vor dem Weg, der vor ihm lag. Johannes war dabei, als die Frauen vom Grab zurückkamen und sagten, das Grab ist leer. Und er machte sich unmittelbar mit Petrus zusammen auf den Weg. Und jetzt kommt wieder was, was typisch ist für Johannes. Er war schneller am Grab, konnte schneller laufen, ging aber nicht ins Grab. Und als Petrus dann eintraf, klar, Petrus wollte sofort wissen, was Sache ist und schaute hinein. Und als Petrus drin war, da ging auch Johannes hin. Ich weiß nicht, wie gut Sie sein Evangelium kennen oder seine Briefe. Johannes ist, so verstehe ich ihn, ein sensibler, ein empfindsamer Mensch und der vieles verarbeitet hat, was die anderen Jünger, also die zu ihm gehörten, gar nicht so wahrnahmen. Dieser Johannes dort an der Küste, an einem Sonntagmorgen. Und vielleicht hat er auch an das gedacht, was kaum zu verstehen war. Der hatte ja Dinge erlebt, wie vermutlich jeder in diesem Saal, die man nicht einordnen konnte, die man nicht verstehen konnte, obwohl er überzeugt war, dass Gott da ist und existiert. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, als sich die Feindschaft in den ersten Monaten, als Jesus gekreuzigt und auferstanden und dann zurückgefahren war in den Himmel, als sich die Feindschaft gegen die Gemeinde zuspitzte, da wurde Petrus befreit. So dass die Leute, als Petrus an die Tür klopfte und in dieser Wohnung Menschen zusammen waren, die beteten für den Petrus, gar nicht begreifen konnte, dass er tatsächlich frei war. Aber der Bruder von Johannes. Der wurde ermordet, der wurde hingerichtet und Gott war nicht eingegriffen. Ich weiß nicht, wenn Sie an Ihr Leben denken, dann fallen Ihnen vielleicht Dinge ein, die wunderschön sind, aber dann gibt es mit Sicherheit auch Erfahrungen, die Sie mit Gott nicht in Einklang bringen können, wenn Gott ein Gott der Liebe ist. Und bei manchen ist das so stark, dass sie sagen, damit bin ich mein Leben lang nicht fertig geworden. Sowas kannte der Johannes sicher auch. Und dann stelle ich mir vor, Johannes hatte ja noch die Möglichkeit zu predigen. Er leitete Gemeinden. Er war ganz nachweislich eine anerkannte Größe dort in dieser Welt auch der Gemeinden. Es werden 7 Gemeinden ja genannt in der Offenbarung. Aber jetzt ist er stillgelegt. lahmgelegt, außer Gefecht gezogen. Er sitzt da isoliert auf dieser Insel und kann nichts tun. Das ist auch manchmal ganz schwer, die Möglichkeiten zu haben, die Gaben zu haben und nichts tun zu können. Johannes an einem Sonntagmorgen dort an der Küste. Nun hat Anne schon gesagt, und Sie haben das vorhin hier auch gelesen, dass ich die Predigt mit Blickwechsel überschrieben habe. Denn das Erstaunliche ist, dass Jesus spricht. Das ist nicht so erstaunlich, aber dass die Stimme von hinten kommt. Es gibt ja ganz viele Stellen im Neuen Testament, die uns immer bewusst machen, dass wir auf Jesus sehen sollen und ihn ansehen sollen. Und viele von uns haben ja auch den Wunsch. Aber ich weiß nicht, ob Sie dabei einkalkulieren, dass Gott Ihnen heute Morgen sagt, du guckst in die falsche Richtung. Dreh dich um. Bei Johannes ist das so massiv, dass eine Stimme von hinten kommt, wie von einer Posaune. Sie müssen sich merken, alles, was jetzt kommt in Offenbarung 1, ist fast immer mit dem Wort wie beschrieben. Weil Johannes versucht in seiner Sprache und in Bildern, die er kennt, wiederzugeben, was da eigentlich passiert. Er kann das gar nicht richtig, deshalb sucht er nach Bildern. Eine Stimme wie von einer Posaune. Eine Posaune hat einen kräftigen, unüberhörbaren Ton. Aber der kommt von hinten. Und Petrus muss sich umschauen, Johannes muss sich umschauen und hört diese Stimme und sieht dort eine Person. Und diese Person wird beschrieben. Vorhin haben Sie diesen Text gehört aus Offenbarung 1. Ich gehe den nochmal durch, weil es ganz wichtig ist, das aufzunehmen. Wer das zu Hause nochmal nachlesen will, Offenbarung 1. Also Johannes schaut zurück und sieht die Person, die spricht wie mit einer Posaune so stark. Ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Was sieht er jetzt? Er sieht eine Person wie einen Menschensohn. Das kapieren nur Leute, die das Alte Testament, also die hebräische Bibel kennen. Menschensohn, Menschentochter, da könnten wir sagen, das sind wir alle. Aber Menschensohn war ein Begriff aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament. Das kommt im Buch Daniel vor. Da ist der Menschensohn ein Weltenherrscher, eine Majestätsperson, einer, der ganz viel Macht und Gewalt hat. Und Johannes beschreibt damit das, was er sieht. Also einen Menschensohn gleich. Und dann geht es weiter, angetan mit einem langen Gewand. Verstehen wir auch nicht, aber Bibelkenner verstanden das natürlich, weil auch das Vokabular, was hier gebraucht wird, auf die Kleidung des hohen Priesters hinweist. Der hohe Priester damals im Alten Testament, der ging einmal im Jahr ins Allerheiligste. Er hatte einen Versöhnungsdienst und war eine ganz wichtige, eigentlich die wichtigste Person, die es dort im Tempel gab. Und er war umgürtet um die Brust, also nicht hier unten, sondern um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das weist auf einen König hin. Also ich habe vorhin gedacht, da kam ja auch das Wort König vor, was wir gerade gesungen haben. Ich weiß nicht, was ihr da vor Augen habt, Charles oder so, das haut natürlich gar nicht hin. Sondern der König im Alten Testament, das war die Macht, der hatte das Sagen. Das war die Majestät und man muss sich das bewusst machen. Und sein Haupt und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle. Ich habe vorhin gedacht, als ich Anne hier vorne sah, sie hat auch weiße Haare. Und bei mir sehen sie auch nichts anderes. Und dann könnte man sagen, also so besonders und außergewöhnlich ist das auch nicht. Jetzt müssten sie wieder Bibelkenner sein, des Alten Testamentes. Im Daniel kommt diese Person vor, da wird gesagt, eine Person, die uralt ist, das heißt, die immer schon da war. Und da ist die Rede, tatsächlich die Rede von Gott. Und so kann man hier weitergehen. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Wir fühlen uns unwohl, oder? Wenn wir das lesen oder hören. Bedeutet aber, das wird auch von Jesus manchmal gesagt, Jesus brauchte keine Auskunft über einen Menschen. Das steht wörtlich im Johannesevangelium, Kapitel 2. Er kannte sie alle. Also sie kennen mich ja nur, wenn sie mich überhaupt kennen, von Angesicht zu Angesicht. Und wenn ich sie oder euch hier sehe, alle sehen freundlich aus und aufmerksam, die meisten wenigstens. Aber was sagt das denn? Wir alle wissen, dass wir uns natürlich Gedanken machen, welchen Eindruck wir machen in einem Gottesdienst, oder? Und von welcher Seite wir uns zeigen. Augen wie Feuerflammen heißt, ich sehe nicht nur das Äußere, ich sehe nicht nur das, was ein Mensch nach außen vorgibt, sondern ich sehe auch das Innere, auch das, was er zu verstecken sucht. Und dann geht es weiter. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Auch da fühlen wir uns unwohl, wenn wir das lesen. Es bedeutet aber, sein Wort hatte Kraft, setzte sich aus. Er sprach mit Vollmacht. Wie gesagt, Johannes sucht Bilder, um das alles zu beschreiben. Und dann kommt das leuchtende Angesicht, wie die Sonne. Haben Sie mal in die Sonne gesehen? Das wird manchmal empfohlen bei einer Sonnenfinsternis, aber immer mit einem verdunkelten Glas, weil es viel zu gefährlich ist, in die Sonne zu sehen. Also wenn jemand ein Gesicht hat wie die Sonne, dann finden wir das toll. Aber eigentlich ist es gar nicht toll, den kann man gar nicht angucken, weil es geradezu gefährlich ist. Was ich euch deutlich machen will, was heißt ich, was Offenbarung 1 euch deutlich machen will, ist, dass hier eine Person ist, die man nicht gleich umarmt und bei der man sich nicht gleich wohlfühlt. Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass Johannes, der Apostel, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war und Jesus besser kannte, als jemals von uns jemand Jesus kennen kann, auf den Boden fällt wie tot. Obwohl er Jesus doch eigentlich gekannt hat. Es gibt nur eine Erklärung dafür. Der Jesus, der hinter ihm erscheint, zu dem er sich umdreht, ist völlig anders als der Jesus, mit dem er 3 Jahre unterwegs war. Und ich bitte euch, einen Augenblick in dem Gedanken zu bleiben. Unser Bild, mein Bild, ist von Jesus geprägt in den Evangelien. Als wenn ich an Jesus denke, dann denke ich an den, der auf den Straßen Galiläas und Judäas unterwegs war, der Menschen geheilt hat, der gepredigt hat und niemand schlief ein, sondern jeder war dabei. Und das ist ja auch richtig, ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Wir haben ja 4 Bücher in diesem Buch in der Bibel, die nichts anderes tun, als von Jesus erzählen. Weshalb gibt es die? Damit wir Jesus kennenlernen. Aber was ich sagen will, und ich glaube, dass das wichtig ist, der Jesus, der jetzt in diesem Augenblick existiert, also der aktuelle Jesus, ich sage das mal ganz menschlich, der jetzt in dieser Sekunde, in diesem Augenblick existiert, ist anders als der Jesus, der über die Straßen Galiläas und Judäas ging. Er ist in einer großen Majestät, in einer großen Herrlichkeit. Das bekennen wir sogar im Glaubensbekenntnis. Und es gibt viele Stellen, die darauf hinweisen, als Jesus unmittelbar vor seiner Himmelfahrt, also bevor er zurückkehrt in die Wirklichkeit des Vaters, den Jüngern erscheint, was sagt er da? Er sagt, mir ist gegeben alle Macht und alle Gewalt, nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde. Oder Philipperbrief, Kapitel 2, da wird von Jesus erzählt, wie er vom Vater zu uns gekommen ist, wie er arm gelebt hat, über diese Welt gegangen ist, über diese Erde gegangen ist. Und dann heißt es nachher zum Schluss, Deshalb hat Gott ihn auch erhöht. Wissen Sie, wie es weitergeht? Und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit alle Zungen bekennen und alle Knie sich beugen müssen vor Jesus. Ob sie nun Putin heißen oder wie auch immer. Ich gehöre zu den Leuten, die fest davon überzeugt sind, dass nicht nur die, die Jesus lieb haben, vor ihm niederfallen werden, sondern hier steht am Ende der Geschichte alle. Jesus ist der, der so stark ist, so mächtig ist, so ganz anders ist, dass uns das, ich wage das mal so zu sagen, zunächst einmal wehtut. Und mir ist es sehr wichtig geworden bei der Vorbereitung. Wir haben manchmal so einen kumpelhaften Jesus vor Augen. Jesus, mein Freund, mit dem ich diskutieren kann und mit dem ich reden kann. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Ich möchte das nicht abbauen. Die Nähe zu Jesus ist ein großes Geschenk. Aber wir müssen das durchhalten. In Offenbarung 1 begegnet uns ein Jesus, vor dem sicher nicht nur der Apostel Johannes, sondern auch wir wären wir in der Situation gewesen, wie tot auf den Boden gefallen wären. Ich habe überlegt, gibt es solche Erfahrungen, dass Menschen Jesus begegnen in seiner Majestät? Da fiel mir etwas ein, was ein Pfarrer, Otto Rieker hieß der Mann, erzählt hat. Er erzählt, er lebt in Adelshofen, das ist unten in Süddeutschland, in einem kleinen Dorf, von einer Allianz-Gebetsstunde, wie sie jedes Jahr stattfand in diesem kleinen Dorf. Und er sagt, ich habe das gelesen in seiner Biografie, im Jahre 1955 waren wir zusammen aus verschiedenen Kirchen im Allianzkreis, hatten eine Gebetsstunde. Und es war völlig anders. Jeder in diesem Raum spürte, dass Gott wirklich gegenwärtig ist. Er sagte, ich kann das kaum beschreiben. Als wir rausgingen, sagte der Gemeinschaftsleiter, habt ihr es gemerkt? Heute Abend hatten wir hohen Besuch. Aber Gott ist gegenwärtig, haben die sicher in jeder Veranstaltung singen können. Wir glauben ja hier jetzt auch, dass Gott hier ist, oder? Aber plötzlich, und das gibt es in der Kirchengeschichte, in der Geschichte des Volkes Gottes immer wieder, spürt man die Gegenwart Gottes in einem Maße, wie wir das vielleicht noch nie erlebt haben. Es gab einen Mathematiker im 17. Jahrhundert, der hieß Blaise Pascal. Und ich glaube, ein Diener von ihm hat nach seinem Tod im Futter seines Mantels ein kleines Pergamentstück entdeckt. Darauf stand ein Text, das können Sie googeln, dann finden Sie ihn. Der beginnt damit, Feuer, Feuer, Gott, Abrahams Gott, Jakobs Gott, Israels. Dann beschreibt er, wie er das Feuer Gottes erlebt hat. Das muss für ihn so eindrücklich gewesen sein, dass er das in diesem kleinen Stück Pergament immer bei sich trug, im Futter eingenäht. Erweckungen. Ich habe oft erlebt in meiner Geschichte, auch in freien evangelischen Gemeinden, dass Leute sagen, wie toll wäre es, wenn mal Erweckung käme. Ja, das wäre ein großes Geschenk, können wir ja nicht machen. Aber wissen Sie, dass Erweckung wehtun kann? Jesus sagt einmal, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Feuer verbinden wir mit Behaglichkeit. Kaminfeuer, Lagerfeuer. Manfred Siebald, ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. Und die im Dunkel stehen, die bringt der Schein zusammen oder so ähnlich. Aber in der Bibel begegnet uns Feuer fast immer schmerzhaft. Es ist ein Bild für Läuterung, für Reinigung, wo plötzlich bewusst wird, wenn Gott uns begegnet, dass wir vor ihm nicht existieren können. Vielleicht eine schwere Kost heute Morgen, aber mir wurde bewusst, das predigen zu müssen. Jesus begegnet diesem Mann Johannes und vielleicht auch Ihnen und mir, so dass der Johannes wie tot auf dem Boden liegt. Und haben Sie noch im Ohr, wie es weitergeht? Das ist jetzt ganz wichtig. Jesus legt ihm seine rechte Hand auf und sagt, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte. Und ich bin der Lebendige und ich habe den Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit anderen Worten, ich bin größer als alles, haben wir heute auch gesungen. Ich bin Herr über alles. Ich muss Ihnen sagen, das ist ein unglaubliches Geschenk, das predigen zu dürfen. Nicht Angst vor Gott machen, die kann man auch gar nicht machen. Wenn uns Gott begegnet, dann spüren wir Menschen, dass wir vor ihm nicht existieren können. Bin ich fest von überzeugt. Das schlägt uns auf den Boden. Aber dieser Gott begegnet uns und dir und mir, indem er uns seine rechte Hand auflegt. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn jemand die rechte Hand auf einen Menschen legt? Das bedeutet, du gehörst mir. Hab keine Angst, steht ja da, fürchte dich nicht immer im Luthertext. Du gehörst mir. Dir kann nichts Besseres passieren in diesem Gottesdienst, als dass du hier sitzt und sagen kannst, ich gehöre Jesus. Er legt seine rechte Hand auf mich und sagt, du hab keine Angst. Und egal, was du jetzt an Sorgen in deinem Kopf hast, an Ausweglosigkeiten, an Schwierigkeiten, ich bin der Erste und der Letzte. Es gibt niemanden, der größer ist als ich. Ich habe alle Möglichkeiten, in dein Leben einzugreifen. Ich bete darum, dass Gottes Geist dir das bewusst macht. Das ist ein unglaubliches Geschenk. In der Hand von Jesus zu sein und zu wissen, ich gehöre ihm. Und dann beginnt das erst mit der Offenbarung, ein unglaublich wichtiges, aktuelles Buch, meiner Überzeugung nach, gerade in dieser Zeit, in der die ganze Welt zu brennen scheint. Ich würde jetzt liebend gerne mit Ihnen einsteigen in die Offenbarung. Nicht ganz leicht zu verstehen, aber hochaktuell. Das beginnt bei Johannes, sodass er zu einem Sprachrohr wird für uns, so wie Gott auch einzelne von uns zu seinen Sprachrohren machen will und gebrauchen will in dieser Welt, die ja nichts anderes braucht als das Evangelium von Jesus und als seine gute Nachricht. Aber der Schlüssel ist, dass Gott seine rechte Hand auf dich legt und sagt, du gehörst mir, komme, was wolle. So dass der Johannes, der da wie tot lag, sich erheben kann und aufnehmen kann, was Gott zu ihm sagt. Das muss ich Ihnen heute Morgen sagen. Ich weiß nicht genau wem. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, zu wissen, ich gehöre zu Jesus. Da muss man nichts Tolles machen, sondern einfach hier sitzen in diesem Gottesdienst und sagen, Herr, das ist mein Wunsch, dass ich dir gehöre. Oder dass ich dir das heute Morgen ganz neu sage, dass ich dir gehöre, komme, was wolle. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam beten. Herr Jesus, du bist ja hier in diesem Raum. Und unsere Fantasie und unsere Erfahrung reichen nicht aus, zu kapieren, wer du eigentlich bist. Dass du alle Macht und alle Gewalt hast. dass du größer bist als all die Kraftprotzen, die uns begegnen, auch in unserer Gesellschaft. Menschen, die sich groß machen wollen und anscheinend das Sagen haben, du überragst sie alle, Herr. Und ich danke dir, dass du, der große Herr, der große Gott, uns deine Hand auflegen will, dass du zu einzelnen Männern und Frauen in diesem Raum jetzt sagst, du, hab keine Angst. Was immer jetzt auch vor dir liegt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle in meiner Hand. Danke, Herr, dass es keinen besseren Raum der Geborgenheit gibt als bei dir und in dir. Amen.